Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde und auch alle, die online dabei sind, wir haben letzten Sonntag eine Predigtreihe abgeschlossen über das Wesen und Wirken des Heiligen Geistes. Und ich möchte heute mit einem Thema anknüpfen, für dessen Umsetzung wir so sehr die Kraft des Heiligen Geistes brauchen, aber auch geschenkt bekommen haben. Es geht ums Vergeben. Ein geisterfülltes Leben zeigt sich unter anderem darin, dass wir vergebend miteinander umgehen lernen. Und ich sage bewusst lernen, weil das oft ein Prozess ist, in den wir gestellt sind. Ich habe die Predigt überschrieben mit "Wenn Vergeben doch so einfach wäre." Habt ihr diesen Satz mal gedacht oder gesagt? Wir wissen ja, dass wir als Jesus-Nachfolger einander vergeben sollen, aber kriegen wir das immer so leicht hin? Wie schnell sagt man, wenn man eine Verletzung oder etwas Ungerechtes erlebt hat, ja, ist schon gut, ist vergessen, ja, ist okay. Aber in uns brodelt es, in uns ärgert es uns, irgendwie fühlen wir, dass die Beziehung zu der Person gedämpft ist. Bis dahin, dass ich auch gerade kürzlich gehört habe, jemand hat gesagt in einer anderen Gruppe, es war nicht in unserer Gemeinde, na, wenn die kommt, komme ich nicht, weil Verletzungen da sind. Angesichts mancher schlimmer Erfahrungen, richtig existenzieller Erfahrungen im Alltag, scheint es sogar richtig unmöglich sein zu vergeben. Ich möchte mal zwei extreme Beispiele aus meinem näheren Bekanntenkreis erzählen. Eine Frau wird als Kind von ihrem Vater missbraucht. In ihrer späteren Ehe wird das eine Riesenbelastung für die Partnerschaft. Und irgendwann kann es der Mann nicht mehr ertragen und sagt: Wir gehen jetzt zu deinem Vater, wir lösen das, wir klären das, der muss sich jetzt stellen. Und sie fahren hin und der alte Vater sagt: In alten Kamellen rühre ich doch nicht mehr rum. Das ist doch so lange her. Ich bin zu keinem Gespräch bereit, geschweige denn zu einem Schuldeingeständnis. Das Ehepaar ist fassungslos. Eine andere Situation: Maria, eine 21-jährige Studentin aus einer intakten, an Gott glaubenden Familie, engagiert im Jugendkreis, der Sonnenschein der Familie, kommt gerade vom Jugendkreis, setzt sich aufs Fahrrad, will nach Hause fahren. Gleichzeitig fährt ein 18-jähriger Autofahrer um die Ecke, der vor seinem Freund angeben will, wie schnell doch das coole neue Auto seines Vaters losrasen kann und beschleunigen kann, und trifft Maria volle Breitseite. Sie fliegt 17 Meter durch die Luft und ist auf der Stelle tot. Für die Eltern bricht eine Welt zusammen. Und so könnte ich und vermutlich auch ihr viele weitere Erfahrungen unterschiedlicher Schwere anfügen. Und wir sagen, ja, das Leben ist manchmal so ungerecht und so unfair. Es raubt alle Lebensfreude, was wir erlebt haben. Während anderes ist wieder leichter wegzustecken. Ja. Wir leben in einer Welt, in der es richtig viel zu beklagen gibt, und Verletzungen und Kränkungen, die geschehen ja am laufenden Meter. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was machen wir damit, um trotzdem noch gesund und im Frieden weiterleben zu können? Wir kennen die Stellen in der Bibel, in der ausgesagt wird, dass wir Verletzern vergeben sollen. Und wir beten es im Vaterunser ja regelmäßig: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und in der Bergpredigt sagt Jesus in Matthäus 6, Vers 14 und 15: Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergebt, dann wird Gott auch eure Schuld nicht vergeben. Das klingt heftig, oder? Wow. Vergebung ist Gott offensichtlich so wichtig. Und ja, es gehört tatsächlich ganz und gar zu seinem Wesen. Er ist in die Welt gekommen, in Jesus Christus, um zu vergeben. Es ist sozusagen Gottes Leidenschaft, zu vergeben. Und deshalb fordert er uns dazu heraus, es ihm gleich zu tun. Und wie das gehen kann, das wollen wir uns ein wenig vor Augen führen. Ich bin davon überzeugt, dass einander vergeben zu lernen zu den grundlegenden Säulen gehört, auf denen gute Beziehungen aufgebaut sind. Eine gute Beziehung zu Gott, zu anderen Menschen, aber auch zu uns selbst, hat ganz viel mit einer vergebenden Lebenshaltung zu tun. Aber angesichts dieser Fallbeispiele klingt es irgendwie undenkbar, oder? Auch bei harmlos aussehenden Erfahrungen fällt es uns ja manchmal so schwer, an Vergebung zu denken. Da gibt es Menschen, die haben uns hintergangen oder mutwillig ins negative Gerede gebracht. Andere waren richtig gemein zu uns, haben uns geschnitten, uns bewusst übersehen vielleicht. Verleumdungen, Grenzüberschreitungen oder auch Erbstreitigkeiten, die uns trennen. Eine Freundin erzählt etwas weiter, was sie eigentlich für sich behalten sollte. Oder ein Ehepaar auf einer Party, es geht gerade im Smalltalk um Haushaltsführung und er sagt so ganz spaßig, um ein bisschen lustig zu sein, ja, meine Frau hat das Aufräumen auch nicht gerade erfunden. Alle lachen oder lächeln, sie nicht, die Ehefrau nicht, sie ist zutiefst verletzt. Seien wir ehrlich, an Vergebung denken wir in solchen Momenten dann nicht. Sowas sitzt ja tief wie ein Stachel und tut weh. Wir denken schon mal eher dann an Rache, oder? Wir würden es vielleicht nicht so benennen, aber ist es nicht so? Dann rächen wir uns durch vielleicht Liebesentzug, Schweigen, den anderen ignorieren für die nächste Zeit, vielleicht Hilfe verweigern. Im beruflichen Leben geht es dann auch so, dass man dann wichtige Informationen vorenthält, den anderen auch wieder mal lächerlich macht in einer Situation oder gezielt denunziert. Oder auch einfach nur durch tiefe innere Verachtung. Aber hilft uns das wirklich? Wir vergessen so schnell, dass der nach Rache strebt, immer seine eigenen Wunden offen hält. Denn der Rächende wird ja selbst wieder zum Täter und schafft wiederum Opfer. In der Regel will man ja, dass der Racheakt etwas größer ausfällt als die eigene Verletzung, damit man dann so emotionale Genugtuung erfährt. Und dann wird die Kette des Unrechts fortgesetzt. Und ich habe Menschen sagen hören in Gesprächen über ihre Verletzungen, nee, an Vergebung kann ich da überhaupt nicht denken. Ich wünsche eher, dass diese Person in der Hölle schmoren muss. Ja, sowas sitzt tief. Und ganz unmöglich scheint es uns zu vergeben, wenn der Verletzer überhaupt nicht einsieht, dass er schuldig geworden ist und bisher einfach so davongekommen ist. Manchmal denkt man ja, man kann den Verletzer strafen, indem man nicht vergibt. Und vergisst dabei, dass man sich eigentlich selbst am stärksten straft. Denn wenn man nicht vergibt, bedeutet das, dass man immer wieder diese Schmerzen und Wunden in sich hochkocht, gären lässt, wachsen lässt, anschaut. Bitterkeit, Groll, Wut hat viel Raum in uns, nimmt uns in Beschlag, raubt uns Schlaf, erhöht unseren Blutdruck und wir sind damit beschäftigt, diese Gefühle irgendwie zu managen. Es ist so, als wenn man jeden Tag, dieses Beispiel haben wir schon mal hier gehört, aber ich sage es an der Stelle nochmal, weil es passt, ein bisschen Gift schluckt und hofft, dass der andere dran stirbt. Aber der andere stirbt nicht dran, sondern es schadet uns. Wir werden krank. Und dann bleiben wir stecken in der Bitterkeit oder im Ärger und enden manchmal auch im Selbstmitleid. Wenn wir also jemandem vergeben lernen, dann tun wir das eigentlich um unseretwillen, nicht weil es der andere verdient hat. Vergebung ist in dem Sinn also ein Geschenk. Und es ist in erster Linie ein richtig großes Geschenk an uns selbst. Was bedeutet eigentlich Vergebung vom Wortstamm her? Und vom Griechischen her kann man es so definieren: tilgen, löschen, hinter sich lassen, loslassen. Es ist ein Begriff aus der Rechtssprache und es bedeutet, ich entlasse den anderen aus der Verpflichtung, mir seine Schulden zu bezahlen. Ich entlasse den anderen aus der Verpflichtung, mir seine Schulden zu bezahlen. Ich bejahe also einen Rechtsverzicht. Und deshalb ist es gerade so schwer, weil es ein endgültiger Verzicht bedeutet. Ich gebe mein Recht auf Rache und auf Wiedergutmachung ab. Und deswegen ist es ein Geschenk. Aber es bedeutet trotzdem, dass die Schuld des anderen damit ja nicht aufgehoben ist. Doch im christlichen Verständnis bedeutet es, dass die Schuld des anderen von meiner Seite erlassen und die Vergeltung auf einen Dritten, nämlich auf Gott, übertragen wird. Die Bibel beschreibt ja sehr konkret, dass Gott unser Lastenträger im Leben sein will. Und er bietet sich an, auch die Lasten unserer Verletzungen, das, was uns angetan wurde, auf sich zu nehmen. Die Schrift macht deutlich, dass Gott in der Lage ist, seinen Kindern Recht zu schaffen. Er wird das letzte Wort sprechen eines Tages. Er kennt die Wahrheit. Er ist der Richter. Auf seine Weise und zu seiner Zeit wird er damit umgehen. Wir überlassen also, wenn wir vergeben, die Angelegenheit in Gottes Hände. In Matthäus 16, Vers 27 sagt Jesus, des Menschen Sohn, also er selbst, wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit des Vaters kommen und wird jedem geben, was er für seine Taten verdient. Wir überlassen den Rechtsspruch Gott. Wenn ich diesen Weg wähle, dann verzichte ich auf Rachegedanken und dann höre ich auf, mich selbst durch Groll und Bitterkeit zu belasten. Ich entscheide mich, Gott zu vertrauen, auch wenn ich im Moment noch nicht sehen kann, wie er diese Sache lösen wird. Das nennt man das Prinzip der Delegation. Zur Zeit Jesu gab es einen Brauch, wenn jemand verurteilt wurde wegen einer Straftat, dann wurde an die Knasttür sozusagen ein sogenannter Schuldbrief gehängt, wo drauf stand, welche Vergehen er getan hat und auch welche Strafe er abzusitzen hat, der sogenannte Schuldbrief. Und aus Gottes Sicht hängt an der Tür eines jeden Menschen auch so ein Schuldbrief. Denn jeder von uns ist nicht nur Opfer, sondern wir sind ja auch Täter. Und der Apostel Paulus nimmt dieses Bild, diese Erfahrung, und dann erklärt er uns sehr schön im Kolosserbrief, dass Gott dem Menschen so sehr zugewandt ist, dass er durch das, was Jesus Christus am Tod getan hat, diesen Schuldschein auf sich genommen hat, ans Kreuz geheftet hat und damit ausgelöscht hat. Kolosser 2, Vers 14. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Also erstmal mein eigenes schuldhaftes Versagen im Leben hat Jesus aus Liebe zu mir sozusagen abgeheftet von meiner Knasttür und an sein Kreuz geheftet und mitgenommen. Es war damals so, wenn eine Strafe abgesessen war oder gebüßt war, dann gab es einen Stempel auf diesen Schuldbrief und dieser Stempel hatte das Wort drauf Tetelestai, griechisch Tetelestai, und das bedeutet übersetzt, es ist vollbracht, es ist erledigt, es ist gesühnt sozusagen. Und das sind die Worte, die Jesus zuletzt am Kreuz gesagt hat. Es ist vollbracht. Tetelestai. Das, was an unserer Knasttür hing, habe ich genommen, zerrissen, erledigt, gesühnt, ist bezahlt. Und du bist frei. Die Knasttür kann aufgehen. Wer das für sich annimmt, der ist befreit von allem Urteil, das erstmal gegen ihn selbst steht, aus Gottes Sicht. So sehr hat Gott uns lieb, dass er das für uns getan hat, unsere Schuldscheine an sein Kreuz geheftet hat, um uns freizusetzen davon. Wer das nicht für sich annimmt, sagt damit: Ich will die Strafe selbst absitzen und tragen, ich brauche keine Begnadigung. Und für den gilt, dass er eines Tages vor dem Richterstuhl Christi stehen wird, um sich für jede Tat im Leben zu verantworten. Und da greift dann diese Stelle auch aus Matthäus, dass Jesus uns als Richter begegnen wird und uns zur Verantwortung ziehen wird. Aber wer dieses Geschenk der Vergebung von Christus im Vertrauen auf sein Wort annimmt, der ist erstmal von seinem eigenen Schuldbrief an der Lebenstür befreit und darf als Erlöster, als Befreiter seinen Weg weitergehen. Und das ermöglicht uns einen Weg, auch mit den Schuldscheinen umzugehen, die wir durch andere Menschen selber geschrieben haben oder beschrieben haben, die uns etwas angetan haben. Wir tragen nämlich sehr oft auch Schuldscheine in unseren Hosentaschen, wo dann draufsteht, die und die hat das und das gemacht, das und das ist passiert. Und wir tragen sie mit uns und haben sie sozusagen als Anklage gegen Menschen immer bei uns, wenn wir selbst nicht zum Vergeben und Loslassen finden. Und sehr oft ziehen wir dann diese Schuldscheine aus der Tasche und lesen, was der andere eigentlich büßen müsste und tun sollte und sich entschuldigen müsste und was nicht alles. Und wir belasten uns selbst damit. Und manchmal steht auf diesen Schuldscheinen in unseren Hosentaschen sogar unser eigener Name. Dann sehen wir, oh, da habe ich so viel Mist gebaut. Und wir gucken es uns immer wieder an und belasten uns und haben ein schlechtes Gewissen und fühlen uns schwer, obwohl wir wissen, dass Jesus uns das schon abgenommen hat. Und deswegen dürfen wir auch an diesen Punkt kommen, uns selbst zu vergeben und das loszulassen. Aber wir sollten auch die Schuldbriefe, die wir gegen andere Menschen in der Tasche haben, loslassen. Wenn es doch nicht so wehtun würde, kommen vielleicht dann solche Gedanken. Dieses Unrecht, dieser Schmerz, dieses Verhalten des anderen, was mich so sehr verletzt hat. Doch da sind wir bei Jesus an der richtigen Adresse. Und das haben wir letzten Sonntag nochmal so schön vor Augen geführt bekommen von Frank. Dass er der Schmerzensmann war. Jesus der Schmerzensmann, der selbst jede Form von Ablehnung kannte. Der weiß, wie sich das anfühlt, wenn wir verletzt werden, wenn wir ungerecht behandelt werden, wenn wir verleumdet werden. Er kennt Kränkung, er kennt Unrecht. Und unsere Wunden und Schmerzen dürfen wir deshalb ihm übergeben und vertrauen, dass er damit richtig umgeht und dass er uns jetzt hilft, das zu tragen, zu ertragen, dass er uns beisteht, dass er uns auffängt, dass er uns tröstet und dass er uns festhält in seinen Armen und uns helfen will, das loszulassen und bei ihm zu lassen und ihm unseren Weg und auch den Verletzer anzuvertrauen. Das bedeutet aber in keiner Weise, dass wir unsere Verletzungen kleinreden oder schönreden und sagen, naja, ist alles nicht so schlimm. Doch, manches war richtig schlimm oder ist richtig schlimm. Wir sollten nicht die Augen zudrücken und verdrängen. Ich finde es hilfreich, das sehr konkret auch anzusehen, was das für Dinge sind, die uns manchmal von Menschen trennen und die es uns so schwer machen zu vergeben. Und da kann es gut sein, dass man die ganze Wirklichkeit auch mal benennen muss, reale Schuld ansehen muss. Denn Schuld bleibt immer Schuld, auch wenn sie vergeben ist. Vergeben hebt ja die Tat nicht auf. Aber die Frage ist, was machen wir damit? Ich finde auch, dass niemand kleinreden darf, was wir als Verletzung empfunden haben. Dem einen tut etwas unglaublich weh, dem anderen überhaupt nicht. Da muss man einfach genau hingucken und das auch respektieren, dass das unterschiedlich ist. Grundsätzlich gilt ja, dass wir uns für unsere Fehler verantworten sollten. Und bei bestimmten Dingen leben wir ja auch in einem Rechtsstaat. Da komme ich später nochmal drauf. wo das dann auch praktiziert werden muss. Aber dann, wenn der Staat oder auch meine Beziehungsstrukturen nicht greifen, dann darf ich wissen, dass ich alles getrost in Gottes Hand legen kann, weil er weiß, er sieht, er ist für mich da. Christus ist da auch in diesen dunklen Stunden. Und dann dürfen wir lernen, Heilungsschritte zu gehen. Und in vielen Fällen ist es erstmal hilfreich, überhaupt das Gespräch zu suchen zum Verletzer. Wo immer das möglich ist, sollte man das versuchen. Benennen, was da passiert ist. Manchmal klären sich dann auch schon gleich Missverständnisse. Aber manchmal reicht es nicht aus oder ist es nicht möglich, weil der andere vielleicht gar nicht mehr da ist oder nicht bereit ist zum Gespräch oder nicht einsichtig ist. Manchmal hilft es, eine zweite Person mit dazuzunehmen, so fast wie einen Mediator, einfach um noch eine neutrale Person dabei zu haben. Aber auch dann ist manchmal Klärung nicht möglich. Und dann ist es gut, wenn man sich dann von diesem Versuch mal verabschiedet, dass man das klären kann, weil es ist vielleicht nicht zu klären. Aber es kann mir helfen, mir klarzumachen, was ist denn eigentlich genau passiert? Hat der andere mich bewusst verletzt oder eher versehentlich? Das relativiert zum Beispiel einiges in meiner Gefühlswelt. Es ist zum Beispiel ein Unterschied, wenn ich beim Einkaufen von einem Menschen angeschubst werde, der sich gerade bückt, im Regal was sucht und mir versehentlich dabei die Brille von der Nase schlägt und meine teure Brille geht kaputt. Das ist eine Situation. Der Schaden ist, die Brille ist kaputt. Es ist ein Unterschied, ob etwas so passiert oder ob ich auf der Straße bin und pöbelnde Jugendliche schlagen mir angetrunken die Brille von der Nase, weil sie mich provozieren wollen und dann fällt auch die Brille runter, auch kaputt. Der Schaden ist der gleiche. Aber meine Gefühle sind unterschiedlich. Im ersten Fall weiß ich, ups, hätte mir auch passieren können, jemanden anschubsen. Im zweiten Fall ist wahrscheinlich Wut, Ärger, Unverständnis und dann will ich Klärung der Situation. Es hilft also, mir zu überlegen, ja, was ist da eigentlich passiert und welche Form von Ausgleich wünsche ich mir da eigentlich? Ja, will ich eine Entschuldigung? Will ich Reue? Was verlange ich vom anderen? Manchmal ist es hilfreich, das sogar aufzuschreiben. In manchen Fällen, wie bei der Brille, ist es eindeutig und klar, da kann man auch für seine Rechte einstehen. Gut ist, wenn der andere eine Haftpflichtversicherung hat. Aber in manchen Fällen, wenn keine praktische Wiedergutmachung möglich ist, habe ich jetzt die Entscheidung, wie ich damit umgehen will. Will ich für den Rest meines Lebens mit diesen inneren Forderungen herumlaufen und mich ärgern, weil sie nicht erfüllt werden, sozusagen Gift in mir ansammeln? Oder gibt es eine andere Möglichkeit der Entsorgung? Und hier setzt eben genau die Vergebung an. Der jetzt mögliche Schritt ist, dass ich diese Liste, meine Anspruchsliste oder den Schuldbrief tatsächlich loslasse, bewusst zum Kreuz bringe und auf den Ausgleich verzichte. Aber dann habe ich auch nichts mehr in der Hand. Dann kann ich mir das nicht ständig wiederholen, sondern ich verzichte. Bin ich bereit zu einem solchen Schritt? Die anfangs beschriebene Frau, die vom Vater missbraucht wurde, ist genau diesen Weg gegangen. Nachdem sie in späten Jahren zum Glauben an Jesus kam, ist sie in einen Heilungsprozess mit Christus an ihrer Seite eingestiegen. Sie hat sich Hilfe durch einen Seelsorger geholt und dann haben sie gemeinsam diese Verletzungen und Wunden angesehen. Und der Pastor hat sie damals ermutigt, mal eine Liste aufzustellen mit all den Dingen, die sie gegen ihren Vater hat und all den Ansprüchen und Anforderungen, die sie gefühlt hat. Und dann ist sie mit dieser Liste zum Kreuz, zum Altar gegangen und hat alles abgelegt, hat alles dem Schmerzensmann Jesus anvertraut. Und dann löste sie sich bewusst innerlich von ihrem leiblichen Vater und übergab alles an Jesus, vergab ihrem leiblichen Vater vor Gott und delegierte den gerechten Richtspruch über sein Leben an Gott. Und sie sagte mir, dass sie dabei eine riesen Entlastung erfuhr. Der Heilige Geist in ihr gab ihr die Kraft dazu, diesen Schritt zu tun und es zog Friede ein. Sie sagte, das war ein Meilenstein auf meinem Heilungsweg. Von dem Moment an hatte sie keine Rachegedanken mehr, keine Wut mehr, aber auch keinen Schmerz mehr. Sie war es losgeworden und von dem Moment an nicht mehr emotional auch an ihren Vater gebunden. Manchmal ist es hilfreich, in solchen Prozessen tatsächlich professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, Seelsorge oder auch therapeutische Hilfe. Und ich bin so froh, dass wir in unserer Gemeinde so eine wunderbare Gelegenheit immer wieder haben, Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Auch unsere Gebets- und Seelsorgeteams, Segnungsteams stehen ja dazu zur Verfügung. Und wenn man merkt, das ist so ein großes Thema, ich komme allein nicht klar, dann mache ich Mut, sich einen Termin auszumachen, um so etwas zu besprechen und diese Dinge anzusehen. Manches braucht nämlich seine Zeit, bis es aufgearbeitet und verarbeitet ist. Unsere Seele muss Zeit haben zum Verschmerzen und zum Trauern. Ich halte nicht viel davon, wenn man sagt, na nur weil ich Christ bin, sage ich, ja, ich vergebe. Also nicht so vorschnell vergeben, wenn man noch nicht so weit ist und es nicht echt ist. Andererseits darf man nicht denken, no, ich warte noch ein paar Jahre, bis ich das Gefühl habe, vergeben zu können. Das Gefühl wird vielleicht nie kommen. Dann wiederum ist es eine Willensentscheidung und Gehorsamsschritt, weil Christus es will und uns vorgelebt hat und auch die Kraft zur Verfügung stellt, diesen Schritt zu gehen. Aber manches darf auch erstmal betrauert werden. Gerade bei diesen gravierenden Dingen. Und da mache ich Mut, sich auch Menschen zu suchen, die einem dabei stehen. Die Eltern des jungen Mädchens, das vom Auto überfahren wurde, sind genau diesen Schritt gegangen, dass sie sich eine Auszeit genommen haben, in einer lebendigen Gemeinde viele Freunde hatten, die sie begleitet haben, mit ihnen geweint haben, gebetet haben, sie praktisch unterstützt haben, ermutigt haben, aufgefangen haben. Und sie durften ihren Schmerz zulassen und zeigen. Und irgendwann kam dann die Gerichtsverhandlung und der Täter bekam nach meinem Ermessen eine relativ milde Strafe, aber er kam dann anschließend auf die Eltern zu, dieser junge Mann, und entschuldigte sich bei den Eltern. Und der Vater von Maria sagte mir, in dem Moment habe ich so ein Mitleid mit diesem jungen Mann gefühlt. Der hat mir so leid getan, weil er ja mit dieser Last auch leben muss, dass er ein Menschenleben getötet hat. Und dann hat er ihn spontan in den Arm genommen. Und die Mutter von Maria hat ihm die Hand gegeben und auch den Eltern die Hand gegeben. Und die waren total überrascht, weil mit so einer Reaktion hatten sie nicht gerechnet. Sie dachten eher, sie würden angespuckt, weil das in ihrer Kultur so üblich war. Und sie spürten, dass da etwas von der Kraft Gottes erlebbar wurde. Und sie wollten gerne später noch weiteren Kontakt zu dieser Familie, um da mehr zu hören. Die Kraft Gottes wurde spürbar und sichtbar durch Vergebung. Ihr Lieben, unsere Vergangenheit, die wird sich nicht mehr ändern können. Aber die Zukunft kann es. Weil wir mit Gott unterwegs sind, haben wir Zukunft. Wir sind immer mehr als nur ein Opfer. Wir brauchen uns nicht über unsere Verletzungen definieren und unsere Identität davon nicht bestimmen lassen, sondern mit Christus an unserer Seite und durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir solche Heilungsschritte gehen und echte Befreiung und Entlastung erleben und dann im Frieden weitergehen können, selbst wenn manche Sachen ungelöst bleiben und wir nicht wissen, wie das ausgehen kann, weil wir es in Gottes Hand gelassen haben. Aber dieser Schritt der Vergebung, und das werden viele von euch bestätigen können, der befreit uns von diesen Gedankenschlachten, die wir im Kopf führen. Wir hören dann auf, nachzutragen. Wir lassen los. Und das ist auch so etwas wie eine Entgiftung für unseren Körper und für unsere Seele. Es wird uns besser gehen. Manche spüren das sogar im Blutdruck und manche können besser schlafen anschließend. Wir kommen aus diesem Opferstatus heraus und wir sind nicht mehr vom anderen abhängig, dass wir uns gut fühlen, emotional abhängig. Denn oft denkt man, na, wenn der andere sich richtig verhalten würde, dann könnte ich mich besser fühlen. Aber nein, dann sind wir befreit von dieser Denke. Wir bekommen neue Energie und neue Kraft und wir fühlen uns entlastet. Gott erwartet nichts, wozu er uns nicht auch befähigt. In Christus haben wir die Kraft, diesen Weg der Vergebung zu gehen. Ich wünsche uns, dass wir als Christen in unserer Umgebung dafür bekannt werden, dass wir entgiftete Herzen haben und dass wir die vergebende Liebe Jesu durch unseren Lebensstil weitertragen. Das nämlich macht Christsein ansteckend und anziehend. Amen. Wir werden jetzt in der Zeit des Lobpreises die Möglichkeit haben, einfach Gott nochmal zu fragen im Inneren: Gibt es vielleicht Schuldbriefe, die ich in meiner Tasche trage, die ich heute loswerden könnte, die ich heute zum Kreuz bringen könnte, ablegen könnte? Wir haben hier vorne auch noch ein zweites Kreuz, wo man tatsächlich auch hingehen kann, wenn man es möchte. Schuldbriefe, die ich vielleicht noch gegen mich selbst habe, wo ich mir selbst vergeben darf. Schuldbriefe, wo ich das, was ich gegen Menschen habe, in die Hand Gottes gebe und loslasse. Fragt Gott, ob da so etwas ist, was euch belastet. Könnt ihr auch ganz still auf eurem Platz tun. Aber ihr könnt auch die Angebote des Segnens und des Betens in Anspruch nehmen von unserem Team. Oder dann, wenn ihr merkt, ich brauche noch tiefergehende Gespräche, einen Termin ausmachen. Vielleicht ist aber auch jemand heute hier, der zuhört, der sagt: Oh, ich habe eigentlich noch nie in meinem Leben meinen Schuldbrief, der gegen mein Leben steht, zu Jesus gebracht. Ich habe noch nie Danke dafür gesagt, dass er den ja eigentlich abgenommen hat und mit ans Kreuz gebracht hat. Ich brauche diesen Jesus Christus, ich möchte dieses Geschenk der Vergebung heute annehmen. Und ich mache euch Mut, diesen Schritt heute zu tun und zu sagen: Ja, Jesus, danke, dass du mir vergeben hast, dass du meinen Schuldbrief auf dich genommen hast und dass du sagst, es ist vollbracht, es ist vorbei, es ist erledigt. Ich darf frei sein vor Gott und zuversichtlich mein Leben mit dir gehen. Zeig mir, wie das geht, Jesus, lehre mich, mit dir zu leben. Er wartet mit offenen Armen auf uns. Es ist seine Leidenschaft, zu vergeben. Und wenn ihr diesen Schritt tut, heute, vielleicht zum ersten Mal, dann sagt es auch irgendjemandem, der auch schon ein Jesus-Nachfolger ist. Und lasst euch dabei ermutigen und begleiten auf diesem Weg. Jetzt werden wir Zeit haben zum Lobpreis.